Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht Ihnen einen schönen guten Morgen. Heute geht es in dieser Stunde um medizinisches und um politisches Engagement. Beides ist nämlich zu finden bei unserem Gast. Er heißt Jahad Warreich. Er ist Gynäkologe und arbeitet in einem medizinischen Versorgungszentrum in Hannover. Außerdem ist er aber ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister in Bothfeld-Fahrenheide. Das ist ein Stadtbezirk der Landeshauptstadt. Heute ist er aber in Berlin und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Warreich.
Ja, hallo, guten Morgen.
Zu Bothfeld-Fahrenheide gehören ja mehrere Stadtteile, unter anderem Saalkamp, und dort leben Sie auch. Stellen Sie uns noch mal Saalkamp vor.
Ja, ist völlig richtig. Der Stadtbezirk Bothfeld-Fahrenheide hat diese 5 Stadtteile und Saalkamp ist ein sehr schöner, auch ein grüner Stadtteil, in dem ich auch groß geworden bin und in dem ich auch jetzt nach dem Studium in Frankfurt bewusst zurückgezogen bin. Und man muss dazu sagen,
Was ist denn schön? Sie sagen gerade ein sehr schöner Stadtteil.
Naja, also ein Stück Heimat ist es für mich auf jeden
Heimat
Fall.
Ist schön, ja.
Und Heimat verbinde ich zumindest immer mit einer gewissen Schönheit. Und es ist so, dass der Stadtteil sich auch in den letzten Jahren gewandelt hat. Es galt mal für manche immer noch heute als ein Stadtteil des Brennpunkts, so hat man es früher bezeichnet, sozialer Brennpunkt. Heute würde man sagen, vielleicht Stadtteil mit besonderen Entwicklungsbedarfen oder Unterstützungsbedarfen. Aber letztendlich ein Stadtteil mit einer sehr schönen und großen Vielfalt auch.
Vielfalt auch, also Hochhäuser, aber auch Einfamilienhäuser, grün oder nicht grün, eher am Rand von Hannover gelegen?
Ja, im nördlichen Teil Hannover.
Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen gehört, wo Sie herkommen, wo Sie wohnen. Jahad Warreich, mehrere Wochen im Jahr ist er ganz woanders. Da ist er nämlich als Arzt in Krisengebieten. Auch darum geht es hier gleich in unserem Gespräch. Jahad Warreich. Vor genau 2 Monaten bebte die Erde in der Türkei und in Syrien. Und es wurde ein Gebiet zerstört, so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja schon mal unfassbar. Über 50.000 Tote, gar nicht zu sprechen von den Verletzten und von den Obdachlosen natürlich, oder beziehungsweise denen, die jetzt in Zelten und Containern untergebracht sind, weiterhin. Die Trauer und Bestürzung ist natürlich grenzenlos. Auch hier in Deutschland sind ja viele familiär betroffen. Unser Gast, Jahad Warreich, war vor 4 Wochen als Arzt im türkischen Erdbebengebiet. Herr Warreich, was hat Sie veranlasst, hinzugehen?
Ja, letzten Endes hat mich eine Hilfsorganisation, Humanity First, kontaktiert, ob ich bereitstehen könnte für einen Hilfseinsatz dort als Arzt, um die medizinische Grundversorgung zu etablieren und auch sicherzustellen.
Mit Humanity First arbeiten Sie sowieso seit 13 Jahren schon zusammen. Wenn Sie da so, also nach 4 Wochen vorher war das Erdbeben passiert, was für eine Situation haben Sie dann vorgefunden?
Also ich war eingesetzt in Hatay, das ist eine Provinz im Südosten der Türkei, und Hatay war oder ist eine Provinz, die mit am stärksten betroffen war durch das Erdbeben. Und ich habe vor Ort auch in der Hauptstadt Antakya dieser Provinz erlebt, dass Städte, also die ganze Landstriche, wirklich völlig zerstört worden sind. 80-85% der Gebäude sind nicht bewohnbar oder zerstört. Ja, es ist eine sehr dramatische und auch eine sehr traurige Situation, weil die Menschen stehen quasi vor den Trümmern ihrer Existenzen und sind jetzt notgedrungen in Zelten untergebracht.
Was konnten Sie da als Arzt tun? In welche Struktur sind Sie sozusagen eingebunden gewesen?
Ich bin dort mit weiteren Kollegen aus England und Amerika im Einsatz gewesen und einem deutschen Kollegen. Und das Ziel war, wie gesagt, dass wir die medizinische Grundversorgung sicherstellen. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel dort an Atemwegserkrankungen leiden, chronischen Erkrankungen leiden, aber auch Kinder, die Medikamente benötigen, die ärztliche Hilfe benötigen. Das haben wir quasi dort aufgebaut und auch etabliert.
Sie haben recht, weil chronisch Kranke müssen natürlich weiter versorgt werden, was gar nicht möglich ist, wenn das medizinische System zusammengebrochen ist. Ne? Das war ein Kurzaufenthalt. Sie waren eine Woche lang da. Sie gehen seit 13 Jahren, habe ich ja eben schon gesagt, mit Humanity First immer wieder in solche Einsätze. Wenn das nur eine Woche ist, dann muss ja eigentlich schon eine Struktur da sein. Da kann man ja nicht anfangen aufzubauen innerhalb einer Woche. Das geht ja rucki zucki vorbei, denke ich.
Ja, das ist richtig. Wir rotieren als Ärzte. Also wir müssen sozusagen unseren Urlaub dafür nehmen. Das ist so vorgesehen. Anders geht's nicht. Und wir sind dann immer abschnittsweise dann dort, übernehmen dann von jemandem sozusagen die Arbeit und führen die dann fort, und dann werden wir wieder abgelöst, sodass langfristig auch eine medizinische Versorgung, auch bis jetzt, zum Beispiel bis heute, dort vorhanden ist.
Ach so, also das ganze Projekt läuft länger und dann rotieren die Ärzte, aus dem Grund wahrscheinlich, weil sie Urlaub nehmen müssen, bezahlt oder unbezahlt?
Genau, es ist in der Regel Urlaub, den wir selbst nehmen und das bedingt natürlich auch, dass wir nicht dauerhaft in so ein Gebiet eingesetzt werden können, leider.
Sie waren zum Beispiel im vergangenen Jahr 2022, waren Sie in Polen zur Versorgung der dorthin geflohenen Ukrainerinnen. Sie waren auch schon mal in Pakistan, Sie waren in Zentralafrika. Wie schnell packen Sie immer die Koffer? Also wie überraschend kommt das?
Also das ist immer eine Sache, wie ich das auch mit dem Arbeitgeber dann klären kann, weil am Ende muss man ja doch irgendwie ein paar gewisse Planungen machen. Aber jetzt zum Beispiel und auch letztes Jahr war das eine sehr kurzfristige Entscheidung von wenigen Tagen.
Und dann gehen Sie zum Arbeitgeber und sagen, du siehst ja, da ist Erdbeben.
Genau, und Hilfe wird benötigt und ich will mich da gerne engagieren. Und dann habe ich bislang immer das Glück gehabt, auch den Zuspruch zu erhalten.
Also den Urlaub dann nehmen zu können.
Genau.
Was müssen Sie dann organisieren? Wie müssen Sie irgendwie Gerätschaften auch noch mitnehmen oder ist alles vorhanden?
Ja, wir sind in der Regel immer ein Team, das dorthin reist, von Logistikern, auch anderen Helfern, neben den ärztlichen Helferinnen und Helfern. Und wir nehmen auch Medikamente mit, Gerätschaften mit. Das gehört schon dazu, damit man zumindest einen Grundstock an Equipment, auch an Therapien hat, mit dem man dann vor Ort in Einsatz ist. Und das wird im Laufe der Zeit dann nachgeliefert oder aber auch vor Ort dann genutzt, was es da so zu gibt.
Ich stelle mir das immer so vor, weil gerade bei Ihnen diese Kurzfristigkeit eben von 1 oder 2 Wochen einsetzen. Wenn Sie dann so aus Ihrem hiesigen Leben dort ankommen, da prasseln ja Eindrücke auf sie ein oder vielleicht auch Chaos, ganz unterschiedliche Situationen, auch in den unterschiedlichen Ländern eben. Wie orientieren Sie sich da? Also ich meine, gut, Sie machen es jetzt seit 13 Jahren, vielleicht ist das dann auch eine gewisse Routine sogar. Aber was ist so das Erste, was Sie immer vor Ort tun?
Also es ist schon eine sehr intensive und auch eine sehr belastende Zeit. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel nur 8 Tage dort war, wirkt es so, als ob man einen Monat richtig im Einsatz war. Also es sind lange Einsätze mit wenig Schlaf. Wir waren jetzt auch dort, als es relativ kalt war. Ich war selbst in einem Zelt untergebracht, so ähnlich wie die Erdbebenopfer auch. Und dort ist man natürlich dann von morgens bis nachts aktiv und entsprechend auch dann belastet, körperlich auch belastet, auch seelisch belastet. Aber man entwickelt auch im Laufe der Zeit, so geht es zumindest mir, Coping-Strategien, also auch um die Resilienz zu stärken. Ich führe zum Beispiel Tagebuch, ganz klassisch. Und das hilft natürlich einmal auch, die Eindrücke zu verarbeiten. Ich kenne auch Personen, die aus gutem Willen in solche Länder gereist sind, auch letztes Jahr an die polnisch-ukrainische Grenze in Medyka, wo ich im Einsatz war, aber an den Eindrücken auch oft auch bis heute noch leiden. Und das heißt, eine gewisse Professionalität gehört schon dazu, wobei man ganz klar sagen muss, dass es niemanden, auch mich, nicht kalt lässt, wenn man sich anschaut, was für ein Leid dort auch gerade herrscht.
Können Sie da eigentlich Kontakt halten? Ich meine, also wenn Sie eine Woche da sind oder 2 Wochen da sind, ich weiß, in einigen Projekten waren Sie auch mehrfach, also dass Sie immer auch wieder anknüpfen können, geht das?
Ja, das geht schon sehr gut. Also gerade da jetzt zum Beispiel in Benin, das war übrigens in der Stadt Cotonou meine erste Assistentenstelle nach dem Studium, wo ich als Arzt gearbeitet habe. Und das prägt natürlich ein und natürlich hält man auch noch Kontakt mit dem Chefarzt, mit den Hebammen, mit den Pflegern und Pflegern. Also das ist schon noch vorhanden und immer mal wieder gibt es dann chirurgische Camps, wo wir dann mit deutschen Ärzten, Oberärzten und Chefärzten dann hinreisen und dann kostenlose Operationen durchführen. Also das funktioniert schon.
Sie sind jetzt in so vielen verschiedenen Stellen, an so vielen verschiedenen Stellen der Erde im Einsatz gewesen, so unterschiedlichen Ländern, so unterschiedlichen Arten auch vielleicht mit Krise umzugehen, so unterschiedlichen Krisen. Gleicht sich das doch irgendwo? Gibt es irgendwas, wo Sie immer wieder anknüpfen können?
Nein, ich finde nicht, dass sich das gleicht. Es ist aber so, dass, und da knüpft man an, oder knüpfe auch ich an, ist, dass es mir oder auch uns Helfenden, dass uns schon bewusst ist, dass wir in einem Teil der Welt leben, das besser entwickelt ist, wo es uns sehr gut geht auch wenn wir unsere Probleme haben. Und das ist auch in Ordnung. Aber es ist schon so, dass der Großteil der Welt, zumindest mein Eindruck, nicht den Standard hat, den medizinischen Standard hat, auch den Wohlstandsstandard hat, den wir hier haben. Und das wiederum, so fühle ich das zumindest, verpflichtet schon auch zur Hilfe. Und ich sehe da schon so, dass die Solidarität für mich auch Nächstenliebe ist. Also das heißt, dass man dann die stärkere Schulter auch dort den Schwächeren helfen sollte. Und wenn Sie in diese Länder sehen oder auch in diese Krisensituation kommen, ist das oftmals so eine Situation auch, wo Sie sich auch also verpflichten sollten, so sehe ich das zumindest, dort zu helfen.
Erfahrung aus Hilfseinsätzen schildert uns hier Jahad Warreich. Warum er hilft, sagt er, hängt auch mit seiner Biografie zusammen. Und davon erzählt er uns gleich. Wir sind im Gespräch mit Jahad Warreich. Er ist Arzt und als solcher ehrenamtlich seit 13 Jahren in so Kurzzeit-Hilfseinsätzen nach Katastrophen tätig, hat er uns ja eben gerade von erzählt. Und ich habe ihm gesagt, dass die Motivation bei Ihnen, Herr Warreich, so in der Familiengeschichte liegt. Es interessiert mich inwiefern, weil Sie sind 87 in Hannover geboren. Inwieweit hat Ihre Familiengeschichte aber dazu beigetragen?
Also meine Eltern flüchteten Anfang der 80er Jahre aus Pakistan nach Deutschland. Mein Vater sagt immer, damals war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler. Und es ist so, dass meine Eltern und auch ich einer religiösen Minderheit angehören, nämlich den Ahmadiyya-Muslimen. Das ist eine Minderheit in der islamischen Welt und wird seit den 70er, 80er Jahren zunehmend auch in Pakistan verfolgt. Damals der Premierminister Bhutto und dann General Zia-ul Haq, ein Militär, der wiederum gegen Bhutto geputscht hatte, haben Verfassungsänderungen durchgeführt, Gesetzesänderungen, die die Ahmadi-Muslime zu Nichtmuslimen quasi über Nacht deklariert haben und quasi ein Leben in Pakistan nahezu unmöglich machen. Also
und in der Situation sind Ihre Eltern dann geflohen?
Richtig, nach Deutschland.
Sie sind ja dann hier geboren, 7 Jahre später. War das aber etwas, was so quasi, also diese Flucht und aus dem Nichts wieder anfangen, die Bedrohung, also deshalb war das so in der DNA der Familie, dass Sie das doch auch weiter mitbekommen haben als Kind?
Klar, also meine Eltern waren Landwirte zuvor und mussten alles stehen und liegen lassen, sind ohne Hab und Gut hier in Deutschland angekommen, ohne die Sprache zu kennen. Und mein Vater, der hat direkt wenige Wochen, nachdem er hier angekommen ist, angefangen im niedersächsischen Borst als Torfstecher.
Als Torfstecher.
Und hat dann später Chemiekessel gereinigt und hat dann bei der Verlagsgesellschaft Matzak in der Weiterverarbeitung gearbeitet, bevor dann die Druckerei geschlossen wurde. Und also hart körperlich gearbeitet. Ich bin quasi Arbeiterkind. Und sicherlich hat die Situation, die Flucht, auch die Familiengeschichte auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich gewisse Dinge halt nicht als selbstverständlich erachte auch.
Und bewusster sehen vieles, ne? Mhm. Ihre Eltern, wenn Sie das jetzt gerade so geschildert haben, was Ihr Vater auf sich genommen hat, auch an körperlicher Arbeit, das haben die ja alles für Sie gemacht. Für Sie als Kind oder Kinder, Sie haben, glaube ich, auch Geschwister.
Richtig.
Ja. So nach dem Motto, ihr sollt es besser haben, ne? Das wird sicherlich Ihre Familie sehr geprägt haben. Hat das eigentlich auch einen gewissen Druck gemacht, also dass Sie dann als Kind gedacht haben, ich muss es hier auch wirklich gut machen, beispielsweise in der Schule oder so?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Druck war, aber es war zumindest eine Chance. Das war das viel Größere. Mhm. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo meine Mutter aber auch vor mein Vater mir seine Hände gezeigt hat von der harten körperlichen Arbeit, die sehr mazeriert waren und auch kaputt waren und gesagt hat, schau mal, du hast die Möglichkeit hier in Deutschland so zu arbeiten wie ich oder aber du strengst dich in der Schule an und machst was Anständiges und kannst dann vielleicht diese harte körperliche Arbeit zumindest umgehen. Und also da gab es schon eine Macht gewisse Eindruck, Motivation, ne? Auch Eindruck und auch die Chance zu sehen, dass es in Deutschland möglich ist. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass diese Ausbildung und auch das Studium, das Abitur, Studium und dergleichen, dass das mir auch natürlich dazu beigetragen hat, den sozialen Aufstieg zu erleben. Also von einer Familie von Geflüchteten in einem der ärmsten Stadtteile, in Fahrenheide und Saalkamp aufgewachsen, in Hannover, bis hin zum Arzt. Ich wohne jetzt auch wieder bewusst im Saalkamp, also dazu habe ich mich auch entschieden, das ist auch meine DNA dort. Aber das ist schon eine biografische Geschichte, die mich auf jeden Fall dazu veranlasst, anderswo zu helfen.
Ja. Ihre Eltern, die Ihnen diesen Aufstieg verschafft haben und die eben so sehr hier auch gearbeitet haben, haben die eigentlich von deutschen Anerkennung erfahren?
Also ich denke schon, dass sie auch Anerkennung erfahren haben, aber dass sie auch in gewissen Situationen ausgesetzt waren, wo sie keine Anerkennung bekommen haben. und für ihr Anderssein, für vielleicht auch ihre andere Hautfarbe. Also das war noch in den 80ern viel stärker noch als heute ein Thema. Also wir haben uns schon als Einwanderungsgesellschaft, als Einwanderungsland fortentwickelt, weiterentwickelt. Aber das war sicherlich keine einfache Zeit.
Und für Sie?
Ich habe das hier so erlebt, dass ich oft von den Erziehern im Kindergarten, von den Lehrern und Lehrern gefordert und gefördert wurde. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin natürlich dem auch sehr dankbar. Aber natürlich war es auch schon so, dass ich mich auch sehr anstrengen musste.
Gefühl, ich muss beweisen, dass ich, so hört sich das für mich so ein bisschen an.
Ja, also ich weiß nicht, wie das da außen klingt, aber es ist schon eine Situation, wo ich diese Chance, die man hier hat, versucht habe, bestmöglich auch zu nutzen. Und diese Chancen hätten wir oder hätte ich in Pakistan auf keinen Fall gehabt. Und,
also dieses Bewusstsein war immer so da. Sie haben mal als Schüler eine Auszeichnung bekommen für Zivilcourage. Was haben Sie gemacht?
Ja, es kennen sicherlich einige von Ihnen auch, Schule ohne Rassismus. Ja, da ging es in der Schule nicht nur um das Thema Rassismus, aber auch um das, also für Max Frisch Andorra Theaterstück, ja, wo es ja auch sehr um Toleranz geht, um Minderheiten geht, wo es darum geht, auch zu verstehen, dass Menschen, die was anderes glauben oder anders denken, nicht schädlich sind, sondern im Gegenteil sind und der Gesellschaft auch helfen können. Und das war sicherlich auch ein Anlass, warum ich diesen Preis damals erhalten habe.
Ach, da haben Sie dann mitgemacht?
Ja, ich hatte sogar die Hauptrolle.
Sie haben gesagt, Sie gehören der Ahmadiyya-Bewegung an, eben eine bestimmte Richtung, die im Islam von anderen Muslimen nicht anerkannt ist. Hat Religion denn hier in Deutschland, also oder hat Gemeinde dann hier in Deutschland auch einen gewissen Halt gegeben und sind Sie religiös erzogen worden?
Ja, ich bin religiös, ich bin auch Ahmadi-Muslim.
Das heißt, Sie haben jetzt eigentlich auch Ramadan?
Eigentlich ist Ramadan. Ich faste heute aber nicht, weil ich auf Reisen bin aus Europa hierher gereist. Es ist aber schon so, dass wir in Deutschland Religionsfreiheit haben und die Religionsausübung, also uns auch zu unserem Glauben, so wie jetzt, auch bekennen können, ohne dafür jetzt ins Gefängnis zu wandern zu müssen oder auf offener Straße zusammengeschlagen zu werden, zumindest im schlimmsten Fall erschossen zu werden. Das alles passiert nun mal in vielen dieser Ländern, in der sogenannten islamischen Welt. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass in Deutschland das möglich ist und wir hier durch unsere Grundrechte und Bürgerrechte geschützt sind.
Aber Sie sind beispielsweise auch als Arzt in Pakistan gewesen. Was war denn das dann für ein Gefühl, das Land, aus dem Ihre Eltern geflohen sind?
Ja, das stimmt. Man sieht ja den Glauben nicht mal direkt an. Also,
okay, Sie haben es nicht zum
Thema. Genau, also das wäre keine gute Idee. Es ist so, dass das schon eine sonderbare Situation ist, wenn man dann dorthin reist. Es ist einerseits, fühlt sich das als Heimat an, aber andererseits auch fremd. Und ich habe für mich in diesen Phasen auch klein entschieden und auch emotional durchlebt, dass Deutschland meine Heimat ist. Also ich sehe mich auch als Deutscher, also ich bin Deutscher und jemand mit pakistanisch-indischen Wurzeln, aber ich stehe zu meiner Heimat hier in Deutschland.
Und unser Gast heute ist Jahad Warreich, Arzt. Haben wir ja jetzt auch schon einiges von gehört, von Ihrer ärztlichen Tätigkeit, jedenfalls in den Hilfseinsätzen. Wann stand eigentlich fest, dass Sie Arzt werden?
Das hat sich im Laufe der Schulzeit ergeben, relativ spät, finde ich, so in der 11. Klasse herum. Ja, das war damals so.
Also dieses Helfenwollen auch.
Ja, das Helfenwollen. Und ich fand es vor allem, oder finde es nach wie vor sehr spannend, auch interessant, wie man mit Hilfe der Wissenschaften, auch der Naturwissenschaften, dazu beitragen kann, dass Krankheiten besiegt werden, Menschen genesen, Krankheiten besiegen. Und das ist eine sehr spannende Sache, dass man das auch zu jeder Zeit an nahezu jedem Ort der Welt.
An jedem Ort. Das leben Sie ja auch, ne? Dass man dieses Handwerk dann an jedem Ort ausüben kann oder diese Kunst. Beides ist es ja. Sie haben in Frankfurt am Main und in Heidelberg studiert. In welche Richtung sind Sie gegangen?
Also ich bin meiner ganzen Studienlaufbahn eigentlich auf die Pädiatrie.
Kinderarzt wollte
ich werden. Und zwar genauer genommen in die pädiatrische Onkologie. Das ist die Kinderkrebsheilkunde. Ich habe mich dann im Laufe eines Einsatzes in Benin, in Westafrika, in der Republik Benin, hatte ich eine Situation, wo ich gesehen habe, oder auch mehrere Situationen, wo Frauen während der Geburt versterben oder verstorben sind im Nachgang. Und die Kinder schon als Waisen schon direkt nach Geburt aufwachsen müssen. Oder aber, wo Kinder, Neugeborene sterben. Also wir wissen, dass wir in diesen Ländern eine hohe Müttersterblichkeit, neben einer hohen Neugeborenen-Säuglingssterblichkeit haben. Und ich habe damals erlebt und auch als Student schon gesehen, dass man eigentlich als Geburtshelfer dort durch relativ einfache Mittel, durch Hilfe viel beitragen kann und im besten Fall zwei Leben erhalten kann. Und das hat mich dann dazu bewegt, tatsächlich jetzt als Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe dann auch zu arbeiten und mich dann in diese Richtung zu spezialisieren.
Wenn Sie sagen, Sie waren da schon als Assistenzarzt in so einem Einsatz, waren Sie da eigentlich genügend vorbereitet darauf, also auch innerlich vorbereitet auf das, was Sie erwartet?
Ja, also es ist schwierig, sich darauf vorzubereiten, weil es ist tatsächlich so, dass man manchmal Situationen hat, die unerwartet sind. Und das gehört aber, ist Teil der Medizin. Das ist Teil gehört zum.
Egal, wo man im Einsatz ist. Also
genau, auch hier. In Deutschland haben wir auch in den Krankenhäusern, auch hier in der Behandlung von Patienten, erleben wir immer wieder Situationen, die unerwartet sind und unerwartet kommen. Und damit lernt man dabei umzugehen. Und das gehört zum Arztsein dazu.
Sie haben berufsbegleitend außerdem dann noch später ein Studium absolviert, nämlich des Health Managements. Also Sie wollen auch die andere Seite der Medizin, die ökonomische Seite, ist Ihnen auch wichtig zu erfahren oder warum haben Sie das dann noch drauf gesattelt?
Ja, wir müssen verstehen, dass es so ist, dass gewisse Güter, gewisse Leistungen nur begrenzt verfügbar sind. Wenn wir darüber nachdenken, dass beispielsweise Krebstherapien sehr teuer sind, aber niemand von uns würde sagen, dass man einem Menschen eine Krebstherapie, der sie benötigt, vorenthalten sollte. Gleichzeitig sind diese Therapien aber auch sehr teuer und es geht da auch um Verteilungsfragen. Es geht auch darum, wie kann man Medizin so organisieren, dass sie die Menschen bestmöglich erreicht und dient. Und leider ist es so, ich sage leider, dass in einer durchökonomisierten Medizin es notwendig ist, dass man so ein Wissen hat, damit man den Patienten und Patienten auch am bestmöglich helfen kann. Und das ist vielerorts in Krankenhäusern, im deutschen Gesundheitswesen heute auch der Fall.
Ah, ich habe jetzt gerade gedacht, dann hätte man als Arzt ja vielleicht gleich eine Schere im Kopf. Ich dachte, das sei vielleicht sogar hinderlich, wenn ich zu viel über die ökonomischen Hintergründe weiß.
Nee, also das sehe ich eben nicht so, weil es mir sogar hilft. Wenn man Bescheid weiß, dass, wie die Situation ist, dann kann man auch entsprechend handeln. Und klar, muss man auch darüber nachdenken, wenn man weiß, dass nur ein Gut begrenzt ist, wie man das am besten verteilt. Mhm. Aber das Wissen darüber und auch die Mechanismen, die dahinter stecken, die werden im Medizinstudium gar nicht gelernt. Und die sind aber heutzutage tatsächlich notwendig geworden.
Diese Resilienz, von der Sie vorhin auch gesagt haben, Sie haben die jetzt auf den Hilfseinsätzen, also beispielsweise durch Ihr Tagebuch führen, versuchen Sie sich selber zu entlasten von dem, was Sie erlebt haben. In der Onkologie ist es ja auch, also man begleitet auch Menschen dort beim Sterben. Ist das eigentlich Teil auch der Ausbildung inzwischen oder muss sich das jeder Arzt, jede Ärztin selber aneignen?
Es wird stärker Teil der Ausbildung, ist nach wie vor meines Erachtens zu schwach. Es gibt dann die sogenannten BALIT-Gruppen, in denen man später dann unter anderem, wenn man in der Onkologie arbeitet, aber es gibt auch ganz andere Abteilungen, man kann auch als Allgemeinmediziner da hingehen, wo man dann in Gruppen mit anderen Kolleginnen und Kollegen unter Anleitung über belastende Situationen spricht, und diese dann auch so verarbeitet.
Sie haben vorhin ein Stichwort gesagt, dass die medizinische Versorgung alle erreichen soll. Sie haben in Hannover in einem Krankenhaus gearbeitet. Inzwischen sind Sie seit einem Jahr in einem medizinischen Versorgungszentrum. Ist es so der Unterschied, dass man da näher an die Leute rangeht?
Ja, es ist, ich finde, ein anderes Arbeiten auch im medizinischen Versorgungszentrum oder in der Praxis. In der Klinik ist es ja, so habe ich das zumindest erlebt, wir haben gerade über die Ökonomie im im Gesundheitswesen gesprochen, dass man da kaum Zeit hat für seine Patienten und Patienten, dass man die quasi von der Notaufnahme bis zur Aufnahme oder auch im Kreißsaal als Geburtshelfer quasi zügig abarbeiten muss. Und in der Praxis hat man zwar auch einen gewissen Zeitdruck auch, den hat man nun mal leider, aber ich finde trotzdem, dass es dort ein nahbareres Verhältnis, ein Arzt-Patienten-Verhältnis ist.
Also Sie wollen näher an die Patienten ran eigentlich?
Ja, das erdet auch und ist für mich auch im Beruf oder in meinem Hobby Bezirksbürgermeister auch sicherlich eine gute Sache, weil es einfach erdet.
Ja, Bezirksbürgermeister, kommen wir auch noch gleich drauf. Ich wollte mich jetzt auch so ein bisschen nochmal so einen Ausflug medizinisch in die Politik machen, weil Sie es nämlich auch selber angesprochen haben, die Ökonomie und der Druck unter dem, also das Gesundheitssystem steht. Jetzt sind ja Reformen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach angestoßen worden oder verkündet worden, eben nicht Ökonomie, sondern Patienten sollen in den Mittelpunkt rücken. Das sind natürlich schöne Worte, aber sind das mehr als schöne Worte von Ihren Parteigenossen?
Also ein Aspekt, den ich sehr befürworte, beispielsweise sind die Gesundheitskioske. Die sollen in Stadtteilen, und ich habe es vorhin erwähnt, ich bin Bezirksbürgermeister in einem Bezirk, wo es die ärmsten, wo die ärmsten Menschen in Hannover leben, aber auch zugleich die reichsten. Und ich erlebe bei mir im Stadtbezirk.
So eine Spagat ist das da.
Okay. Ja, das ist so. Mhm. Und ich erlebe ja ganz klar, wie die Bedarfe dort sind. Und so ein Gesundheitskiosk, das Konzept dahinter ist das, dass man in ja sozial auf benachteiligten Stadtteilen, wo Menschen leben, die die deutsche Sprache nicht direkt können, wo denen ganz klar auch geholfen wird, zum Beispiel, wenn man aus dem Krankenhaus entlastet wird, wie die weitere Therapie geht. Denn man weiß, dass zum Beispiel auch der soziale Status ganz klar mit der Gesundheit korreliert. Also ärmere Menschen erkranken viel häufiger, sind chronisch kranker, haben häufiger Depressionen, auch häufiger Krebserkrankungen. Und das ist also ein großer Einfluss, ein großer Impact auf diese Bevölkerungsgruppe, nur aufgrund ihres sozialen Status. Und Gesundheitskioske setzen genau hier an, um diese Ungleichheit zu begegnen und dafür zu sorgen, dass es den Menschen auch wieder besser geht.
Also ein Gesundheitskiosk ist ein Gebäude, wo man sich erstmal als hinwenden kann und alle Fragen, die man irgendwie rund um seine Gesundheit hat, los wird?
Genau, quasi eine Anlaufstelle, wo man auch niedrigschwellige Informationen zu Gesundheitsfragen erhalten kann und letzten Endes auch mehrsprachig Hilfe angeboten wird.
Wir haben unseren Gast Jahad Warreich bisher vor allem als Arzt kennengelernt, jetzt auch schon so ein bisschen als Lokalpolitiker, als Bezirkspolitiker. Sie sind in der SPD. Seit wann und warum?
Ich bin seit 2009 in der SPD, damals in Frankfurt am Main, meinem Studienort, beigetreten und bin Sozialdemokrat durch und durch. Wir haben vorhin über mein
Arbeiterkind, haben Sie gesagt.
Arbeiterkind gesprochen, nicht. Ah. Und ich glaube fest daran, auch an dieses Prinzip der Sozialdemokratie, dass die stärkere Schulter auch der Schwächeren helfen sollte, unterstützen sollte. Ein Prinzip, was ich ganz und gar versuche auch zu leben. Und deswegen fühle ich mich in dieser Partei sehr gut aufgehoben.
Trotz aller Streitigkeiten hin und her, gerade auch in Niedersachsen, müssen Sie sich ja immer wieder mit einem früheren Vorsitzenden abkämpfen. Aber da guckt er mich nur groß an. Also die tägliche Arbeit ist ihm wichtiger. Wer sich in Hannover-Bodfeld, Fahrenheide, für die SPD engagiert, spiegelt das auch so die Bevölkerungsmischung? Weil Sie sagten ja gerade, also überhaupt in der Politik sich engagiert, Sie sagten ja gerade, was für ein Bezirk Bodfeld-Fahrenheide ist. Sehr unterschiedliche, also arm, reich, auch unterschiedlichste Herkunftsländer. Wie spiegelt sich das so wieder in so einem Bezirksamt?
Also spiegelt sich so wieder, dass man wirklich mit allen möglichen Nöten auch der Menschen zu tun hat. Und da gibt es die Akademikerin, die mich kontaktiert, weil sie es unheimlich nervt, dass beispielsweise bei ihr auf der schon eingerichteten Tempo-30-Zone immer noch zu schnell gefahren wird und umgekehrt diejenigen, die letzten Endes jetzt manchmal aus der Ukraine geflohen sind, dringend eine Wohnung benötigen, Schutz benötigen, die Kinder in die Schule schicken wollen, wissen nicht, wie sie das hinkriegen. Es ist ein sehr breites Spektrum.
Das heißt, Bezirksbürgermeister hat nicht einen bestimmten Ausschnitt zu beackern, sondern Sie sind quasi für alles zuständig?
Genau, Mädchen für alles.
Ah ja. Wohnungen, haben Sie gesagt, vielleicht auch Tempo-30-Zone. Ich habe, wenn man auf Ihrer Seite guckt, da eröffnen Sie genauso einen Supermarkt, der wohl dringend benötigt wurde. Oder Sie kämpfen eben um so einen Gesundheitskiosk. Das sind alles also so Dinge, die Sie tun. Apropos Gesundheitskiosk, da sind Sie gescheitert in Ihrem Bezirks, in
ja,
Ihrer Bezirksversammlung. Gescheitert oder bei den anderen Ratsherren.
Ja, gescheitert zumindest, was den politischen Appell angeht aus dem Bezirksrat. Das Gesetzesvorhaben auf Bundesebene ist noch nicht abgeschlossen. Erst wenn das Gesetz in Kraft tritt, kann man überhaupt so einen Gesundheitskiosk beantragen. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass uns das hier in Hannover auch gelingt und wir auch als einer der ersten Standorte für einen Gesundheitskiosk dann hoffentlich ausgekoren werden.
Also so ein Nein der anderen Ratsherren entmutigt Sie nicht?
Naja, es ist so, dass die Kommune letzten Endes Entscheidungsgeber ist. Also das ist bei uns die Landeshauptstadt, beziehungsweise die Region Hannover. Und dort kriege ich sehr positive Signale, auch wenn jetzt im Bezirk CDU, FDP und AfD anderer Meinung sind dort. Ich denke, dass uns das hier gelingen wird.
Also Sie wollten ein Zeichen setzen, was Sie jetzt erstmal so nicht setzen konnten, aber sind guter Dinge weiter. Ich höre überhaupt raus, dass Sie eigentlich ein Mensch sind, der sich von Hindernissen nicht unbedingt abhalten lässt.
Ja, das ist mir ein sehr wichtiges Credo auch gewesen, bevor ich in die Politik gegangen bin. Es gibt ja diesen berühmten politischen Dreisprung vom Kreissaal in den Hörsaal, in den Plenarsaal. Und bei mir war das ja so, dass ich vom Kreissaal erstmal in den Hörsaal gegangen bin und dann wieder in den Kreissaal, diesmal aber als Geburtshelfer und als Berufstätiger. Und mir ist einfach wichtig, dass die Nöte, die Sorgen der Menschen, auch die Strapazen der Mehrheitsgesellschaft, die ja auch arbeitet, dass mir die erstmal auch bewusst werden. Ich Berufsjahre sammle und erst dann in die Politik gehe, was ich dann jetzt auch getan habe. Weil ich glaube, es ist sehr wichtig, und das erlebe ich auch als Bezirksbürgermeister, dass Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, dass das sehr, sehr wichtig ist. Im Übrigen hat man das ja auch durchaus in der Arzt-Patienten-Beziehung und das erlebe ich jetzt auch in der Politiker-Bürger-Beziehung. Und das ist etwas, woran ich zumindest festhalte und ich dann auch hoffe, ja, glaubwürdig Politik machen zu können.
Und Sie mit Ihrem auch familiären Hintergrund und zum Beispiel auch mit dem muslimischen Hintergrund, sprechen Sie andere Leute an? Also so, weil genau das ist ja durchaus, also damit die Demokratie funktioniert, muss sie ja für alle da sein, aber auch alle müssen quasi mitmachen, also sich auch beteiligt fühlen. Gerade Migrantengruppen fühlen sich ja oft eben überhaupt nicht angesprochen, werden auch oft nicht angesprochen. Haben Sie da noch eine andere spezielle Aufgabe in Ihrem Bezirk?
Ja, ich denke schon, dass ich, weil ich ja nun mal aus diesen Stadtteilen komme, aus den ärmsten Stadtteilen, aber auch nach wie vor wohne. Ich kann mich erinnern, als ich dort nach dem Studium zurückgezogen bin in Saalkamp, wurde ich erstmal von meinen ärztlichen Kollegen hier in Notdorf angesprochen. Mensch, wo wohnst du denn in Saalkamp? Das ist doch ein Ghetto, das ist total schlimm. Und da musste ich erstmal mit diesen Vorurteilen aufräumen. Mhm. Und Entschuldigung, und es ist so, dass ich tatsächlich glaube, dass durch meine Verwurzelung in den Stadtteilen ich für manche vielleicht auch ein Vorbild bin oder es werde, ja, sich auch zu engagieren, sich einzubringen. Dennoch ist es so, dass ich in meinem Amt als Bezirksbürgermeister natürlich nach außen neutral auftrete, klar auch meine persönlichen Überzeugungen auch habe, aber Sie haben völlig recht, die Vielfalt unserer Gesellschaft muss auch in der Politik abgebildet werden. Nur dann fühlt sich die Gesellschaft ja auch repräsentiert und wir erleben ja Zeiten, dass die Politik beispielsweise durchaus auch in einer Glaubwürdigkeitskrise ist.
Ja, ja.
Ein Blick auf die Frankfurter Oberbürgermeisterwahl vor wenigen Tagen, meiner ehemaligen Studienstadt, wie gesagt, dort haben nur etwas mehr als 30% der Bürgerinnen und Bürger überhaupt bei der Stichwahl gewählt. Also ja. Das muss man sich mal vorstellen. So eine große Stadt wie Frankfurt am Main. Und das macht mir schon Sorge, dass die Menschen...
Ja, und was machen? Was, also Sie gehen dafür beispielsweise auch zum Hühnerzüchterverein oder in die Kleingartenkolonie oder in den Kindergarten oder wo auch immer hin, in die religiösen Gemeinschaften und engagieren, sprechen die Leute an.
Ja.
Welches Mittel gibt es sonst gegen genau diese, ich interessiere mich nicht für Politik oder die hören meine Stimme sowieso nicht, wie auch immer die Argumente
also
sind.
Also natürlich kann man Menschen nicht zwingen, aber was Menschen schon spüren sollten, um auch wählen zu gehen oder auch sich zumindest für Politik zu interessieren, ist, dass sie einerseits auch eine Glaubwürdigkeit vernehmen bei den Politikern und Politikern und andererseits sich auch von den Themen mitgereist fühlen. Und das kann man nur dann, wenn man auch authentisch Themen vertritt. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass uns das hier auch bei uns in den Stadtteilen relativ gut gelingt. Klar, wir müssen daran weiterarbeiten, aber es ist etwas, was sich auf jeden Fall lohnt für die Demokratie.
Wir sind in den letzten Minuten im Gespräch mit dem Arzt und hannoverschen Bezirksbürgermeister Jahat Warreich. 40-Stunden-Job und dann noch, wie er mir eben gerade gesagt hat, 20 bis 30 Stunden ehrenamtliche Arbeit, Herr Warreich, also ziemlich viel um die Ohren. Sie wirken trotzdem recht entspannt. Wie machen Sie das?
Ja, es ist ja schön, dass ich so entspannt wirke. Ich hoffe, ich habe mich auch so angehört. Ja, es hat schon damit zu tun, dass man dann auch abschaltet, dass man auch mit der Familie Zeit bringt.
Also Familie, Ihre Frau muss das ja akzeptieren.
Ja, das muss sie.
Also, oder mitmachen sogar.
Ja, macht sie auch und ich bin da auch sehr dankbar, dass sie das macht.
Wobei können Sie abschalten? Was ist so Ihr...
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Beim Fußball, in der Natur spazieren, wandern gehen. Deutschland hat wunderschöne Wanderecken. Dann natürlich auch beim Lesen und vielleicht auch die eine oder andere Dokumentation. Manchmal auch politische Dokumentationen schauen aus früheren Zeiten.
Da zum Beispiel von Helmut Schmidt. Da können Sie sich entspannen, da ja. Gehen Sie nicht an die Decke.
Nein.
Also ein ausgeglichener Mensch mit auf jeden Fall vielen verschiedenen Ambitionen und Umsetzungen, da auch Jahat Warreich hier zu Gast. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich auch noch Zeit genommen haben, zu uns zu kommen.
Ja, vielen Dank auch, hat mir großen Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.